offiziell die Pfadfinderin des St. Gallner Shishirada Govinda-Tempels ernannt worden. Mit großem Vertrauen werden wir dir überall hin folgen, Milita, selbst in Schneeverwehungen. Ich habe keine Angst und so weiter. Das ist sehr schön, weil, seht mal, wenn wir uns nur immer in diesem Rahmen kennenlernen, wo wir zusammensitzen und hören, das ist wichtig, das ist die Grundlage für unsere Gemeinschaft. Aber wir sollen auch Gemeinschaften oder Foren finden, wo wir als Person, als Menschen zusammengehen und etwas zusammen machen. Man ist meistens mit den Menschen zusammen, mit denen man auch zusammen etwas macht. Etwas tut im Leben, dem man das Leben lebt. Und das ist deswegen gut. Ich meine, ihr macht es schon sehr nice. Ihr geht zum Beispiel oft als Gemeinde, ich weiß nicht, ob man oft sagen kann, aber regelmäßig auf Pilgerfahrten. Das ist ganz wichtig für uns, zusammen etwas zu unternehmen und so zusammengeschmolzen zu werden im Herzen und im Leben. Oder wie Ratna Manjari und Siam Mananda haben mich manchmal oder haben mich eingeladen. Ich weiß, ich bin auch immer noch eingeladen, wo wir zusammen gegessen haben, zusammen getafelt haben. Das ist sehr gut für die Sache. So kann man sich auch einladen, gegenseitig und zusammen, komm doch mal zu mir zum Prasadam nach Hause. Das ist sehr wichtig, dass wir uns öffnen für diese zahlreichen Foren und unsere Kreativität da rein stecken, wie wir gemeinsam alt werden können. Heute habe ich Josef getroffen, habe mich erinnert an die Zeiten, wo wir uns zusammen hingesetzt haben und geredet haben und haben gesagt, wir waren in Dohl zusammen, dann waren wir in Josefs Behindertenwerkstatt zusammen. Weißt du noch, wo wir Karuna Mayis eigentlich Weg des großen Abschied ist vielleicht nicht richtig gesagt, aber doch hat es ein bisschen Abschied der großen Lebenserneuerung gefeiert haben, wie sie aufgebrochen ist nach Gadagiri, weißt du noch? Und wir waren in der Behindertenwerkstatt, wo Josef unterrichtet, und haben gefeiert, dass es gekracht hat. Nicht? Und dann hat unsere Matumati so Herzbewegendes gesagt. Ist sie hier? Ja, genau. Das ist wichtig. Oder ich habe gerade, wie ich hier reingekommen bin und Matumati gesehen habe, habe ich mich erinnert, wie ich sie hier sah, wie sie noch ein rauchender Schlot war. Hare Krishna, kann man ja sagen, in der Familie, ne? Und voll mit interessanten afroasiatischen Frisurideen war, nicht? Weiß ich noch, wie sie sich dann verneigt hatte hier, ich weiß noch, da war, ich glaube, eine Blume hat man geopfert, das scheint auch heute möglich zu sein, von der Arrangierung her. Und ich weiß, plötzlich war etwas, das konnte ich so richtig sehen, ich saß ja hier, wie plötzlich von den Dedis etwas in Madhumatis Herz hineinging und es eine Verbindung da war. Und da wusste ich, gut, um die Madhumati braucht man sich keine Sorgen zu machen, die hat Krishna gerade aus der Welt geangelt. Also das sind Erlebnisse, ganz tiefe Erlebnisse, wo wir zusammen gefeiert haben. Und ausgehend von diesen Erlebnissen sollten wir uns meines Erachtens auch ein Herz nehmen, zu sehen, das sind Menschen, mit denen will ich alt werden. Nicht? Ich gehöre zu diesen Menschen hinzu. Das sind die, wie Bhakti Tirtha Maharaj immer sagte, er hatte so vier Grundsätze, durch das man eine Gemeinschaft bildet. Das ist übrigens total interessant in diesem Zusammenhang. Wo man wusste, meine Brille. Ich werde tatsächlich alt, Josef. Du glaubst nicht, ich muss jetzt eine Brille tragen. Hare Krishna. Auch ich. Trägst du auch eine Brille mal zum Lesen? Dann haben wir sehr viel gemeinsam. Um eine Gemeinschaft aufzubauen, hatte Bhakti Tirtha Maharaj vier Dinge gesagt, die wichtig sind, sodass eine Gemeinschaft wachsen kann. Behandle jeden, den du triffst in der Gemeinschaft, als würde der Erfolg deines spirituellen Lebens abhängig sein von der Qualität deiner, dieser, oh, wie sagt man das in Deutsch, Interaction. Wir, sag mal schnell, eine gute Übersetzung, sie haben einander. Das Austausch, danke. Also nochmal, behandle jeden, den du triffst in der Gemeinschaft, so, als würde der Erfolg deines spirituellen Lebens abhängig sein von der Qualität deines Austausches mit dieser Person. Ist doch schön, nicht? Dass du dir sagst, das muss jetzt ein guter Austausch sein, wo ich mich reinbringe, wo ich auch dem anderen ein Forum gebe, sich zu äußern und sich mitzuteilen. Sehr schön, nicht? Dann, denke einmal an die Person, die dir am liebsten ist und unternimm dann den Versuch, jeden mit der gleichen Qualität der Liebe, die du für diese Person empfindest, zu behandeln. Für mich heißt das, dass man die Person, die man trifft, so sein lässt, wie sie ist. Nicht ein Menschen, den man liebt, dem gibt man die größte Freiheit. Man will nur sein, dass er so ist, wie er ist, sich äußert, so wie er ist oder wie sie ist. Und den will man nicht verbessern oder korrigieren oder analysieren. Nicht? Man sagt einfach, ja, klasse, dass es dich gibt. Nicht? So, wie es dich gibt. Jedes Mal, wenn ein Konflikt in einer Beziehung auftritt, dann versuche zu, bevor du den Fehler beim anderen siehst, erstmal herauszufinden, wo kann möglicherweise bei dir der Fehler liegen. Auch eine tolle Guideline. Nicht? Und dann, das finde ich natürlich ein bisschen intensiv, Induleka, den Sitzgürtel anschnallen, es wird jetzt intensiv. Sei dir darüber klar, dass die Menschen, mit denen du gegenwärtig zusammen sein, sehr gut die Leute sein könnten, mit denen du dein Leben lebst und die mit dir sein werden zum Zeitpunkt deines eigenen Todes. Tolle Guidelines, nicht? Dass du wirklich sagst, das sind Menschen, die sind vielleicht an meinem Sterbebett, Joachim. Also es ist wichtig für mich, dass, also am Sterbebett will man nur Leute haben, die, also mit denen eine Connection da ist, eine Verbindung da ist, nicht? Und dass man diese Verbindung jetzt eben etabliert zu Lebzeit. Hare Krishna. Ich möchte euch das gerne so sagen, diese Sachen, weil ich im Augenblick sehr versuche, das ist mir ein Herzensanliegen geworden, eine mitzuhelfen, soweit es in meiner Möglichkeit liegt, dass wir als Gemeinschaft, als spirituelle Gemeinschaft reifen und so etwas bilden wie eine, ich sag's mal im Englisch, a community of care, dass wir eben auch mutig da reingehen und uns nicht wie Einsiedler zurückziehen. Ich habe einmal ein Gedicht geschrieben. Ein Einsiedler wird sehr schnell zum Zweisiedler. Zum Zweisiedler mit Maya. Du ziehst dich zurück, aber da es kein Leerraum und keine Einsamkeit in dieser Welt ist, kommt dann plötzlich deine eigene Verletzlichkeit in den Vordergrund, deine eigenen Schwierigkeiten, die du eben nicht abschleifen möchtest in der Gemeinschaft und so weiter. Rückzug in einer Beziehung ist keine Lösung, in spirituellen Beziehungen. Das ist keine Lösung. Ist manchmal nötig vielleicht für einen gewissen Zeitpunkt und das ist auch gut. Aber wir sollten mal, wir mühseligen Westeuropäer, die es so schwer tun in Beziehung, wir können mit Profit merken, was wir gewinnen können in Beziehung, wie Beziehungen so spiegeln können, wo wir noch Verbesserungen haben und wie wir reif werden und frei vom Ego, wenn wir uns um andere wirklich kümmern, André, nicht? Wenn wir richtig auf andere zugehen und uns kümmern und mit Mitgefühl das machen. So, da ich leider ein total unsozialer Mensch bin, wie ihr alle wisst, das ist eines meiner vielen Fehler, ist mir bewusst geworden, eigentlich durch Schmerz, wie wichtig es ist für mich. Ich habe einfach gemerkt, dass sich viele Menschen auf mich beziehen als ein älterer Devotee und dass ich vielen Menschen auch helfen möchte im Leben, aber gemerkt, das kann ich nicht alleine tun. Devotees können, und auch Schüler zum Beispiel von mir, können nicht nur durch die Beziehung zu mir allein all ihre emotionalen und ihre Bedürfnisse erfüllen. Das geht einfach nicht. Es ist wichtig deswegen, dass die Devotees und auch die Schüler in einer Community, einer Gemeinschaft, einem Konzept von Gemeinschaft eingebettet sind, in denen sie versorgt werden. Nicht? Das ist mir sehr, sehr klar geworden. Und deswegen bin ich jetzt sehr bemüht, einfach erstmal selber an meinen Kanten zu arbeiten, so dass ich und auch selber Devotees zu inspirieren, in diese Community zu gehen und Mut zu haben. Oh, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Mut zu haben, in spirituellen Beziehungen zu lernen und zu reifen. Hare Krishna. Das ist jetzt so spontan rausgerutscht, weil ich das so toll fand, wie wir durch die Natur gingen und wippend über die Brücke gingen. Wir sind einmal in Bosnien über eine Brücke gegangen. Das war die Superbrücke. Das war richtig, da konnte man nur als Einzelner rübergehen. Und mit jedem Schritt ist man richtig ins Wabern gekommen und hat neue Verträge mit der Schwerkraft unterzeichnen müssen. Also, richtig toll. Gut. Jetzt möchte ich aber das Thema wechseln. Lasst uns gemeinsam den heiligen Raum der heiligen Schriften betreten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Devaya. Heute Morgen habe ich ein sehr, für mich sehr wichtiges Gespräch mit einem nice Devotee geführt. Und der Devotee hatte mir ein bisschen aus seinem Leben erzählt, um einen spirituellen Rat zu bekommen. Der Devotee hat ja ein gewisses Problem oder ein gewisses Hindernis. Und statt wie sonst zu sagen, was ich für eine mögliche Lösung halte, habe ich gefragt. Ist es richtig, dass ich dich so wahrnehme, dass du ein bestimmtes Bedürfnis hast nach einem Kontakt, nach einem greifbaren Kontakt mit Krishna? Der Devotee sagte dann ja. Dann fragte ich, denk du doch jetzt bitte mal nach, wie du diesen Kontakt herstellen könntest. Es war für mich interessant zu sehen, wie der Devotee nach kurzer Zeit, also ich habe dann in kurzer Zeit der Nachdenken gesagt hatte, weil diesen Kontakt zu Krishna könnte ich herstellen, indem ich einfach regelmäßig in den Schriften lese. Denn das hat mir immer sehr, sehr viel gegeben. Ich hatte immer eine große Nähe. Und dann habe ich gedacht, ja, du hast die Lösung gesagt. Und habe für mich so geschmunzelt, weil genau darüber möchte ich heute gerne sprechen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz sehen, ob wir das mit der Übersetzung alles klar haben. Vishaka, do you understand German?
Most of it.
Congratulations. You've learned very fast. Good. Then it's good to hear and learn all of it. Yes, that's the only way we can learn. No, with Vishaka, and this, how would you be comfortable to just
I can hear
a little bit, and the rest, yes. And you are a woman with high intuitive skills. You will understand. Thank you. Do we have someone who does not understand English and who, because I see Madan Mohan is translating for free. Yes, if you require a translation, it's maybe good. Jetzt müssen wir sehen, wie wir das mit unserer jüngsten Zuhörer machen. Sundari, oh Sundari, möchtest du vielleicht so ein bisschen entspannen, ne? Sagt man so, und mich nicht so hinlegen, so auf Chitra rauf oder in den Schoß, oder wie ist es am besten für dich? Ja, ich würde auch so vorschlagen. Ja, ja. Das gibt nichts Bequemeres, als so zu sitzen. Also, ja. Klasse. Toll, toll. Gut. Ich möchte euch gerne von einem meiner spirituellen Helden berichten, nämlich Sanatan Goswami. Wenn ihr Gormandal Bhumi besucht, werdet ihr unmittelbar auf ein Dorf stoßen, Ramakeli heißt das Dorf, in dem Rupa und Sanatan Goswami lebten und einen wunderschönen Tempel unterhielten, den Madan Mohan Tempel. Diesen Tempel kann man heute noch besuchen. Rupa und Sanatan haben dort in Ramakeli ein Brindavan geschaffen, in dem sie verschiedene Seen ausgehoben haben. Den einen See haben sie Radhakund genannt, den anderen Syamakund. Da gibt es auch einen Govardhanberg. Sie haben wirklich dort das getan, was viele Vaishnavas tun, die einfach in Vrindavan leben möchten, wo immer sie auch sind. Und dort in Ramakeli hat sich ein Ereignis zugetragen, was das weitere Leben von Sanatan Goswami sehr geprägt hat. Ein sehr bewegendes Ereignis. Sanatan Goswami hatte die Nacht über einen Traum gehabt. In dem Traum ist ihm ein wunderschöner Jüngling erschienen, ein Brahmane. Also wenn wir im Krishna-Bewusstsein wunderschöner Jüngling hören, denken wir sofort an Krishna. Es war also nicht offensichtlich Krishna, er war ein Brahmane mit einer Brahmanenschnur. Und hat ihm gesagt, Sanatan, ich gebe dir das Wichtigste, was ich habe. Ich gebe dir mein Herz. Nimm das Bhagavatam. Und hat ihm, das war alles noch im Traum, ein Gesamtwerk des Bhagavatams, das Sanskrit, ein dickes Buch, gegeben. Sanatan war eigentümlich bewegt in seinem Traum, besonders als er am nächsten Morgen ein Klopfen an seiner Tür war und er noch verschlafen, noch gar nicht geschauert und so, also noch gar nicht, so gerade aufgewacht, aufmachte und den gleichen Jüngling sah, der ihm im Traum erschien. Und dieser Junge sagte genau das Gleiche, was er auch im Traum gesagt hatte. Ich gebe dir mein Herz, hier das Bhagavatam. Später im Krishna-Lila-Stava erinnert sich Sanatan Goswami an dieses Ereignis zurück und hat einen wunderschönen Text geschrieben, den ich leider jetzt nicht vorliegen habe, aber den ich noch erinnere. Er sagte, O Bhagavatam, mein einziger Freund, mein Guru, also Lehrmeister, mein Begleiter, mein Arzt, der die Krankheit von Geburt und Tod heilt. Und so weiter. So hat er verschiedene Prädikate und Adjektive verwandt, um das Bhagavatam zu beschreiben. Mein Trost und so weiter. Und tolle Texte, die er geschrieben hat, wo er seine unverbrüchliche und ewige Verbindung mit dem Herzen Krishnas, dem Bhagavatam, gesagt hat. In der Vaishnava-Literatur oder Vaishnava-Linie, von wo wir stehen, also wo wir lernen in unserer Schule und unserer Linie, wird immer wieder stark hervorgehoben, wie wichtig das Bhagavatam und das regelmäßige Lesen im Bhagavatam für das spirituelle Wachsen eines Devotees ist. Ja, es wird nämlich gesagt, dass das Bhagavatam, wenn man das regelmäßig liest, dazu führt, dass Krishna auf dem Lotus des Herzens erscheint und offenbar wird. Und mit diesem Ausdruck wird ein ganz bestimmtes spirituelles Wissen vermittelt, was wir unbedingt verstehen müssen, wenn wir spirituelle Literatur verstehen wollen. Den Begriff von Spota. Wisst ihr, was Spota ist? Spota ist eine Klangschwingung, die aufgeht und dann einen verborgenen Sinn enthüllt. Es wird richtig vom Aufbrechen des Klanges gesprochen. Ein Kürbis zum Beispiel kann aufbrechen und dann seinen Inhalt, in diesem Fall Kürbiskerne, sehr gut zum Essen, preisgeben. Es kann etwas aufbrechen. So kann auch eine Klangschwingung aufgehen, will ich mal sagen, und das in der Klangschwingung verborgene Geheimnis preisgeben. Für diejenigen von euch, die zweiteingeweiht sind und den Gayatri-Mantra haben, die wissen, wenn sie das Gayatri-Mantra richtig chanten unter der Anleitung eines fähigen Chanters, dann wird der Gayatri-Mantra, besonders diese Beach-Silben, aufgehen und es kommt im Herzen zu einem Erscheinen von Krishna. Das ist die Spota-Theorie, dass der spirituelle Klang aufgeht vor uns und uns enthüllt, was da drin ist. Das was ist, was Mantra-Chanten eben so sagen wir mal, intellektuell unzugänglich erscheinen muss. Man muss einfach in einem Kirtan sein und dann muss der heilige Name sich einem offenbaren und die Form des Herrn preisgeben, wie die Kürbissamen im Kürbis. Hare Krishna. So, ich möchte heute über das ein bisschen sprechen. Keine Angst, es wird nicht hoch kompliziert werden, sondern sehr einfach eigentlich. Indem ich euch einen Text vorlese aus dem dritten Kanto des Bhagavatam, 9. Kapitel, Text 11. Ich werde gleich den deutschen Text sagen. O Herr, deine Geweihten können dich mittels echten Hörens durch die Ohren sehen. Ihre Herzen werden geläutert durch das Hören und du lässt dich dort im Herzen nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt manifestiert, in der sie immer an dich denken. Ein wichtiger Begriff hier ist das Sanskrit-Wort Shrutekshita, was so viel bedeutet wie durch das Ohr sehen. Hare Krishna. Sundari, du kannst aus dieser Situation total was Schönes machen und Sita, oder wie heißt sie, Satya besuchen und Gemeinschaft mit Satya haben. Man muss immer das Beste aus allem machen. Ich weiß nicht, ich muss Schweizerdeutsch lernen für diese Sachen. So durch die Ohren hindurch sehen heißt, dass die Klangschwingung, die du hörst, aufbricht und aufgeht und dir etwas Tiefes mitteilt. Habt ihr das schon einmal gemerkt, Radha Sundari, dass ihr irgendwas gemerkt habt, dass etwas aufgegangen ist für euch, indem ihr transzendentale Klangschwingungen gehört habt, das ist entweder das Mantra oder einfach in den Schriften gelesen habt, oder ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gemacht, wo die Zeilen plötzlich, wo das plötzlich lebendig wurde und nicht mehr theoretisch war. Hast du schon mal gemerkt, David Chan? Das ist unglaublich. Und ich möchte euch so gerne heute ein Geschenk geben, was ich selber erhalten durfte, indem ich euch sagen möchte aus den Heiligen Schriften, was für drei Dinge ihr tun müsst, sodass beim Lesen der Heiligen Schriften gratis Bhagavatams ihr diese Erfahrung macht, dass etwas aufgeht. Habt ihr in eurem, als Kinder vielleicht mal das gehabt, dass ihr diese Bücher hattet, wo man was, so ein Buch aufmacht und dann klappt so ein Ritterschloss davor? Kennt ihr das? Es gibt jetzt so tolle Postkarten auch. Amarananda tut mir immer diese Postkarten schicken. Du machst das nichtsahnd auf, die Postkarte, und schwupp ist da plötzlich Radha Krishna auf dem Altar. Kennt ihr diese Postkarten? Die gibt es anscheinend in Vrindavan einzukaufen. Also. Und jetzt gibt es noch was. Ich feiere ja einmal im Jahr Geburtstag in Rausch und Bogen. Und letztens habe ich was gekriegt, da war eine Karte. Stellt euch das mal vor. Ich mache das nichts an, auf, mach die Karte plötzlich auf. Plötzlich schallt mir aus der Karte Happy Birthday entgegen. Und ich kriege einen Schreck und damit hat man ja überhaupt nicht gerechnet. Und dann fällt mir die Karte raus und dann habe ich mir vorsichtig wieder der Karte genähert. Und beim zweiten Mal aufmachen geht das auch noch. Also, das war also total nektarhaft. Du, 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 du. Made in Hong Kong. Du, 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 du. Ist ja egal. Die Hauptsache, es macht Musik. Nicht? Und so. So kann auch das ist, was ich hier mit meine, dass plötzlich aus den Heiligen Schriften etwas hervorkommt, was dich erreicht und dich berührt. Und dazu sagt es Bhagavatam, diejenigen, die gerne Schriften studieren oder auch die, die es nicht tun, sollten den Text unbedingt lesen. Brajarani schreibt es auch für euch, wo ihr ihn findet. Zweites Kanto, achtes Kapitel, Text 4. Da werden drei Dinge gegeben, die du tun solltest, damit eben es zu diesem Aufgehen der Heiligen Schrift geht, zu dem Öffnen des Kürbisses oder der Karte oder wie auch immer ihr das im Vergleich sehen wollt. Zunächst einmal ist es wichtig, dass du Vertrauen in das hast, was du liest. Stell den kritischen Geist für eine gewisse Zeit ab, der darf wiederkommen und nachfragen, und höre einfach nur, ohne zu bewerten. Lass das einfach offen in dein Herz hineingehen. Das ist das Erste. Shraddhaya in Sanskrit, mit Vertrauen. Wie Prabhupada in dem Preface, Vorwort zur Gita, sagte, man sollte einmal theoretisch akzeptieren, dass Krishna Gott ist und spricht. Nur theoretisch. Das braucht man nicht blind zu, einfach nur als Übung. Jetzt tue ich mal so, als wenn Krishna Gott ist und die Gita spricht zu Arjuna. Also, dann kann das stattfinden. Du musst dich einlassen, mit anderen Worten. Aber das ist mit allem so. Wenn ich Pilates lernen möchte, das ist eine bestimmte Art der tollen Körper, Also Aufrichtung. Oh mein Gott, ich sitze ja wieder total falsch hier. Wie war das nochmal? Genau, aber nicht mit entspannt natürlich alles machen. Dann soll ich einfach, muss ich erstmal, um mich einzulassen, im Vertrauen haben. Das ist jetzt sinnvoll. Das verknackst dir nicht das Genick, sondern das ist gut. Und dann kann ich die Wirkung erfahren von etwas. Solange wir immer in unserer eigenen Geschichte bleiben und alles immer bewerten aus dieser Geschichte heraus und alles wird die Kraft der Schrift nicht in uns wirken können. Du sollst einfach mal die Geschichte der Schrift wirken lassen und nicht immer. Das ist das Erste, mit Vertrauen. Das brauche ich in diesem Kreise nicht lang zu erläutern, aber ich möchte euch gerne eine Geschichte dazu erzählen, die das nochmal kurz zusammenfasst. Es gab einmal einen Guru, der lebte mit seinem Schüler in einer kleinen Strohhütte am Ufer der Ganga und sagte eines Nachmittags zu seinem Schüler, du, es wäre toll, wenn wir Milch hätten für den Abend zum Opfern. Schüler sagte, ja, aber das kann ich jetzt nicht so schnell bewegen. Da müsste ich ja tagelang reisen, um zur Brücke zu kommen. Da müsste ich über die Ganga rüber und dann müsste ich am anderen Ende der Ganga, ja, dann müsste ich wieder Ganges aufwärts gehen zu dem Dorf. Nee, sagte der Guru, das machen wir anders. Ich gebe dir jetzt ein super Mantra. Und das gebe ich jetzt dir in der Hand und dann gehst du mit der Kraft des Mantras über den Fluss. Schüler sagte, ich, meinst du, das geht? Ja. Der Schüler hatte Vertrauen und ging jetzt so mit dem Mantra über den Fluss und ging tatsächlich über den Fluss. Das tat er jeden Abend, bis er sagte, also jetzt nimmt es mich doch mal Wunder, was für ein Mantra das ist. Machte das auf, dieses Blatt, in dem das Mantra war, las da auf dem Zettel das Mantra Ram. Ram? Das glaube ich jetzt nicht, dass das so powerful sein soll. Und ging mit diesem Gedanken im Ganges unter. Es gibt tausende dieser Lehrgeschichten. Und ich möchte sagen, das hat das jetzt mit mir zu tun heutzutage. Sehr viel. Wenn du Vertrauen hast, verbindest du dich mit einer spirituellen Wirklichkeit und lässt die spirituelle Wirklichkeit wirken auf dich und wirst von ihr getragen. Wenn du kein Vertrauen hast, kann das nicht wirken. Ich möchte das jetzt in der Guru-Schüler-Beziehung sagen. Wenn du kein Vertrauen hast in den Guru, kann dir der Guru nicht helfen. Wenn du Vertrauen hast in das Prinzip, kannst du unglaubliche Dinge erleben. Das weiß ich als ich bin ja in erster Linie ein Schüler. Also das weiß ich als Schüler sehr wohl. Wenn ich Vertrauen habe in meinen spirituellen Meister, wirkt da eine Kraft, die unglaublich wirkt. In dem, wenn ich das nicht habe, und ich muss euch sagen, ich bin ein sehr schlechter Schüler, ein sehr rebellischer Schüler, dann wirkt das einfach nicht. Ich habe das gesehen, auch im Chanten habe ich das gemerkt, im Mantel. Durch dieses Vertrauen wird einfach eine Kraft mobilisiert, die einfach Wunder wirkt. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. Ich kenne einen Devoti aus Frankfurt. Ich kenne so viele Geschichten. Ja, Susanne Zeitler. Das war ein ganz, eine sehr gute Bekannte. Susanne hieß in Frankfurt Shakti Susan. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Das war eine Frau des öffentlichen Lebens. Und ich sagte ihr einmal von Indien und sie ging dann nach Indien und ging dann also auf eine Indienreise, allein als Frau durch Indien. Ja, sie sagte dann, was meinst du denn dazu? Ich sagte, um Gottes Willen, geh nicht allein als Frau durch Indien, besonders nicht, wenn du Shakti Susan heißt. und auch bist. Die war richtig eine Shakti Susan. Also so ein bisschen nach außen und so ein bisschen. Ich weiß, ich kann das jetzt nicht so sagen. Wie kann ich das bekannt machen? Also, wenn man sie nicht kannte, dann sah die aus wie ein Modepüppchen. Wisst ihr, was ein Modepüppchen ist in der Schweiz? Geschminkt noch und nöcher. Und so äußert mit Ringen, also 50 verschiedene Ringe und. Und dann sagte mir Shakti Susan, du musst einfach vertrauen, man muss einfach Vertrauen haben und dann geht das. Ich habe Vertrauen in Krishna, dass mir nichts passiert. Und dann konnte ich natürlich nichts sagen, weil ich glaube ja auch daran, an diese Dinge. Und dann ist also Shakti Susan allein durch Indien gereist und nichts ist passiert. Weil sie hatte Vertrauen. Aber ich kann euch sagen, da kann jetzt normal Susanne aus dem normal Susanne kann durch Indien gehen. Wenn die Angst hat und kein Vertrauen hat, dann passiert hundertprozentig was mit ihr. Vertrauen in eine höhere Wirklichkeit führt dazu, dass du eine Verbindung erreichst dazu. Oder wenn man krank ist und man hat Vertrauen, man wird gesund. Du wirst gesund. Wenn du aber denkst, ach, ich werde nie gesund. Der Krebs, der frisst mich auf. Dann wirst du vom Krebs aufgefressen. Das ist magisch, diese Kraft des Shraddhas. Wenn du jetzt Vertrauen hast in die Schriften, Hare Krishna, dann kannst du die ganze Bhagavatam-Kosmologie runterladen in dein Herz. Du kannst. All das wird zu deinem Eigentum. Deswegen höre mit Vertrauen und wenn es erstmal nur theoretisches Vertrauen ist, als Übung. Zweite Sache. Höre regelmäßig Nityam. Oh, Frau Doktor, Sie sind ein bisschen müde. Möchtest du eine Kleinigkeit zu dir nehmen, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen? Höre regelmäßig, das ist ganz wichtig. Nicht mal hier hören und dann wieder aufhören für eine Woche, ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre, 20 Leben und so weiter. Höre regelmäßig, ganz wichtig. Nityam, weil durch das regelmäßige Hören baust du etwas auf in dir. Es ist, Prabhupada sagte einmal, wenn man regelmäßig, wie war das jetzt nochmal? Ja, dieses und jenes Kapitel, das war das zweite Kapitel, hört, wird man chantet, das zweite Kapitel vom Bhagavatam, erster Kanto. Yes, zweite Kapitel. Dann wird man ein großer Gelehrter. Man kriegt Zugang zu Wissen, was man sich sonst mühsam aneignen müsste. Aber das muss regelmäßig geschehen. Da muss etwas aufgebaut werden. Wie in einer Kost. Wenn du regelmäßig eine bestimmte Kost nimmst, dann wird etwas aufgebaut in dir. So, wenn du regelmäßig im Bhagavatam hörst. Ich mache es inzwischen so, dass ich, selbst wenn ich manchmal nicht dazu komme, wenigstens ein Text, ein Bhagavatam höre. Und da ist in der Persönlichkeitsphilosophie eine bestimmte Logik da. Wisst ihr, warum wir sagen, ich chante jeden Tag 16 Runden oder 8 Runden oder 4 Runden, eine bestimmte Regelung? Weil du dadurch dem Heiligen Namen deine Ernsthaftigkeit zeigst, dass du etwas regelmäßig machst. Du bist regelmäßig präsent in einer Beziehung. Nicht, heute mal nicht, heute ist mir das gleichgültig. Morgen vielleicht wieder. Du bist, du zeigst zu dem heiligen Namen, du zeigst zu Krishna, dass du interessiert bist. Denk doch mal an eine Beziehung. Wenn einer launisch ist in einer Beziehung und heute zu uns sagt, du bist der Beste, und morgen zu uns sagst, du blöder Kerl. Was denn jetzt? Sagt man denn? Ich muss mich einstellen auf die Beziehung. So ist es auch im heiligen Namen. Du, oder auch in den Schriften oder irgendwas, was du spirituell erreichen willst. Du musst zeigen, dass dir das wichtig ist. Und das heißt, dass du da nicht, das heißt automatisch nicht launenhaft damit umgehen, sondern beständig sein, stetig sein in dem. Wollt ihr das dritte noch hören? Oder ist es schon zu viel? Ja. Dritte. Man sollte zwar Cheshtita machen, eine kleine Bemühung, eine Bemühung. Die Bemühung ist, wenn du liest in den Schriften, dass du mit Aufmerksamkeit hörst. Für die Zeit, wo du hörst, dass du konzentriert bist. Man sagt in der deutschen Sprache, einpünktig hörst, nicht? Mit Konzentration. Indulekha, ist mir sehr wichtig, auch zu dir zu sprechen. Deswegen schaue ich hier immer ums Fenster. Aber es ist jetzt nicht, dass ich einen bestimmten Punkt deswegen meine. Es ist einfach wichtig, Kontakt mit seiner Zuhörerschaft zu pflegen. Also das ist der Grund. Du wunderst dich vielleicht, wenn ich da so mein so ein Elefant, mein Kopf so wie den Rüssel eines Elefanten vorschiebe. Eine Bemühung zu machen, aufmerksam zu sein. Und hier kommt etwas ganz wichtig. Geht es euch manchmal so, dass ihr bei spirituellen Themen euch nicht konzentrieren könnt? Ich habe einen Schüler, der regelmäßig einschläft. Ich brauche nur zwei Sätze zu sagen. Wumms, ist er weg. Das studiere ich mit großer Aufmerksamkeit für Jahre. Und ich, also der ist sonst hellwach, aber nach drei Sätzen, spirituelle, besonders wenn es spirituelle Unterweisungen sind, die sein Leben verändern könnten, schläft er aus. Das ist ein bestimmter Mechanismus, der da wirkt. Ich meine jetzt also niemanden in der Schweiz, falls ihr das spekulativ meint. Ich muss hier sehr vorsichtig sein. Das ist also fantastisch, das empirisch zu erforschen, wie das möglich ist. Das ist einfach so. Du kannst nur aufmerksam hören, wenn dein Geist rein ist. Und dein Geist kann nur rein sein, wenn du reine Handlung hast. Deine Handlung kann nur rein sein, wenn du deine Angewohnheiten reinigst. Deswegen, wenn ihr konzentriert spirituelle Kraft runterladen möchtet, sozusagen in euer Leben, ist es wichtig, dass ihr mit den Angewohnheiten anfängt. Deswegen ist in allen spirituellen Kreisen die vier Regeln und Regulierungen so wichtig. Nicht? Weil diese Angewohnheiten das Herz reinigen und rein halten. Dann müssen wir Handlungen haben, die rein sind, und dann wird unser Geist auch rein werden im Denken. Ich habe immer gemerkt, wenn ich total spirituell loslege und manche Leute kommen so auf die, kennt ihr das so, on the edge of the seat, dass sie sich so vorlehnen und das richtig mit blitzender Aufmerksamkeit verstehen wird, dann weiß ich, dass bestimmte Leute, besonders Leute, die sehr im materiellen Sinnbefriedigung verstrickt sind, dass ich die sofort abhänge. Die können einfach nicht mehr mitkommen. Weil die Angewohnheiten sind dermaßen auf einer anderen Schwingungsebene als diese hohe Frequenz der Spiritualität, dass die sich einfach abköppeln müssen. Ich weiß schon, wenn ich öffentliche Vorträge gebe, ich habe das ja auch alles experimentiert, als ich noch jung und frech war, habe ich manchmal Sachen so ausprobiert. Was muss ich sagen, dass eine bestimmte Menschengruppe den Hörersaal verlassen muss? Und habe das auch empirisch, habe das erforscht. Und es ist unglaublich, das kann man richtig lernen als Vortraggebender. Und du kannst einfach deine Schwingungsebene auf eine bestimmte Ebene stellen, wo ein Materialist einfach, wo das Interferenzen gibt, wo das einfach nicht mehr geht. Inzwischen mache ich solche Dinge nicht mehr, weil das gemein ist. So, du musst, wenn du die hohe Ebene des Bhagavatams, wenn du da richtig profitieren willst, aufmerksam sein. Und das geht meistens, wenn der Geist rein ist. Und das geht, wenn die Angewohnheiten rein sind. Die Lebensgewohnheit, die Lebenskultur. Sei es aber, wie du willst, wie es ist, es ist auf alle Fälle wichtig, das Bhagavatam mit Vertrauen zu hören, regelmäßig zu hören und mit einer Bemühung aufmerksam da zu sein. Und wenn das geschieht, meine lieben Devotees und liebe Freunde, passiert etwas Einzigartiges, was man eigentlich nur mit einem Wort kennzeichnen kann, nämlich das Offenbarungswunder des Bhagavatams. Etwas bricht auf und aus dem Inneren dieser Klangschwingung, aus dem Buch, kommt etwas, kommt der Herr hervor. Das ist etwas, was ich allen von euch sehnlich wünschen möchte, diese Erfahrung. Und ich würde mich so freuen, wenn meine Worte heute bei euch eine Revolution oder sagen wir mal eine Neugierde auslöschen und sagen, jetzt bei dieser einen Vorlesung mache ich es anders als bei allen anderen Vorlesungen, die ich höre. Alle anderen Vorlesungen, da bleibe ich eingeschaltet, solange ich kann, während der Vorlesung. Aber bei dieser einen Vorlesung mache ich einfach das total anders. Ich bringe die einfach in mein Leben und ich fange jetzt an zu lesen. Sachinandan Swami sagte, wenn ich nicht so viel Zeit habe, kann ich auch ein Vers lesen und drei Vers. Die Hauptsache, dass ich das mit Vertrauen mache, dass ich da dran bleibe, also regelmäßig mache und dass ich die Bemühung mache, total aufmerksam zu sein, während ich das mache. Also was heißt das? Mein Mobilfon, das muss ich auf "Ich rufe dich später" anstellen, zurück. Und was heißt das noch? Oh mein Gott, ich bin immer so leicht ablenkbar. Gut, das Fernsehen stelle ich aus, während ich das Bhagavatam lese. Und gut, vielleicht bin ich immer so müde, weil das mit der Schwingung so anders ist. Und da mache ich einfach Körperübungen vorher. Kniebeugen, das bringt den Organismus auf Hochtouren. Nicht? Und dann lese ich einfach und dann bin ich einfach verbunden. Ich würde mich so freuen. Ich würde mich so freuen, wenn ihr das macht. Nicht Reim hilft bei mir. Und die Venenpumpe einsetzen. Was das ist, kann man von Rajarani lernen. In der spirituellen Klangschwingung liegt eine unglaubliche Kraft und mit diesem Punkt möchte ich enden. Es dauert ungefähr noch 3,5 Minuten. Die Klangschwingung kann etwas mit uns machen. Ravindra Swarup Prabhu hat einmal gesagt, es gibt so etwas wie performative utterances. Das ist jetzt also wahnsinnig schwierig zu übersetzen. Ich will mal ganz einfach sagen, hochwirksame Äußerungen, die immer dann eintreten, wenn der Sprecher und der Hörer qualifiziert sind. Ich möchte drei Beispiele geben. Ein Mann und eine Frau gehen zu einem Priester und der Priester sagt, ich erkläre, dass ihr ab jetzt Mann und Frau seid. Bang. Und plötzlich, weil der Priester eben ein Vertreter der Heiligen Kirche ist und das Pärchen da steht, ist das eine Ehe. Die sind durch das heilige Band der Ehe, so sagt man das im Christentum, gebunden. Ein anderes Beispiel, wo der Sprecher und der Hörer qualifiziert sind und es zu einer hochwirksamen Äußerung kommt, die das Leben verändert. Ein Krimineller, der echt kriminell ist und etwas echt kriminell Verkehrtes gemacht hat, ist am Gerichtshof vor einem Richter. Und der Richter sagt, gut, 10 Jahre im Knast. Das sind nicht nur Worte, die der spricht. Das sind hochwirksame Worte, die für 10 Jahre bedeuten, dass dieser Kriminelle erheblich eingeschränkt ist in seiner Bewegungsfreiheit und in seiner Freiheit. Der ist jetzt 10 Jahre hinter Gittern und kommt nicht daraus aus dem Knast. Ein anderes Beispiel. Auf dem Schlachtfeld, der General sagt, es reicht. Vollattacke. Plötzlich bewegen sich 300.000 Leute mit einer komplizierten Kriegsmaschine und radieren Bevölkerungsschichten einfach von der Welt weg. Lass uns das jetzt nicht bewerten, ob das ethisch gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich würden wir da, also ich kriege das Grauen, wenn ich das Beispiel höre. Es geht darum, hier gibt es eine hochwirksame Äußerung, die das Leben verändert. So sind auch im Bhagavatam, das ist mein Punkt, hochwirksame Klangschwingungen, die unser Leben verändern und transformieren kann. Die dazu führen kann, wie wir es hier hören im Text, dass Krishna sich in einer ganz bestimmten ewigen Gestalt im Bhagavata also manifestiert. Ich möchte den Text euch noch einmal vorlesen. O Herr, deine Geweihten heißt, die hören mit Vertrauen, können dich mittels echten Hören durch die Ohren hindurch sehen. Durch dieses Hören werden ihre Herzen geläutert. Und du lässt dich dann dort nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt manifestiert, in der sie immer an dich denken. Nicht durch das Bhagavatam fangen wir an, durch das Hören im Bhagavatam an Krishna zu denken, an seine Tätigkeiten, wie sie im 10. Kanto beschrieben werden. Und wenn wir das hören, kommt es zu einer Offenbarung, dass Krishna sich niederlässt im Herzen. Sanatan Goswami, dem eben Krishna erschien, in Form des Bhagavatams, hat später dem Bhagavatam seine Huldigung gegenüber geschrieben in diesem Werk Krishna Lila Stava. In dem Krishna Lila Stava tut Sanatan Goswami den genauen Verlauf von Krishnas Lilas beschreiben, wie sie im 10. Kanto von Shukadev Goswami beschrieben werden. Und dort macht es so, dass er Meditation über das Lila beschreibt. Und wenn man diese Meditation hört und dazu dann seine Ehrbietung macht, lässt sich Krishna sehr schnell nieder im Lotus des Herzens. Dieses Jahr am Govardhan-Hügel möchte ich diese alte Methode, die Meditation und Ehrbietung verbindet, lehren und meine Zuhörer einführen in diese alte Kunst, die das Bhagavatam offeriert, so dass sich Krishna im Herzen manifestiert. Wenn ihr interessiert an dieser Kunst seid, würde ich mich sehr freuen, von euch eingeladen zu werden. Seht mal, im nächsten Jahr geht für mich eine wichtige und eine sehr schmerzvolle Lebensphase zu Ende. Und ich werde dann auf neue Art und Weise Krishna-Bewusstsein verbreiten. Ich möchte sehr gerne die Devotis systematisch ausbilden und schulen in den spirituellen Geheimnissen unserer Tradition. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ihr merkt vielleicht auch in dieser Vorlesung, wie ich unter Hochspannung ist. Ich möchte, dass ihr etwas mitnimmt aus der Vorlesung. Ich bin sehr, sehr unruhig, wenn ich euch sehe, dass ihr auf der gleichen Stufe stehen bleibt. dann denke ich, dann habe ich meinen Prasadam nicht richtig verdient, dann sollte ich fasten und nicht Prasadam von euch annehmen. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr weiterkommt in eurem spirituellen Leben. Das ist ein echtes Bedürfnis und da, so ist es für mich, suche ich nach Möglichkeiten zu helfen und ich denke, das sind halt zum Beispiel Retreats oder dass man sagt, gut, heute nehmen wir uns mal, machen wir es mal so, dass wir in St. Gallen, dass wir den Satchinanda Swami einladen, der wird darauf drängen, dass wir total hellwach sind, also der wird nicht nach einer Wandertour zu uns sprechen, der wird uns sagen, ruht euch aus, ihr Schlafkinder, dass ihr wach und aufmerksam seid und dann total gegenwärtig sein könnt. Und dann macht er ein Seminar, ein Schulungsseminar in der Vaishnava-Kunde. Das ist so mein neuer Gang. Hare Krishna. Hare Bo. So, kurze Zusammenfassung. Für die jetzt, wenn's bitte jetzt nochmal zuhören. Krishna kann sich durch spirituellen Klang offenbaren, wenn wir qualifizierte Zuhörer werden. Und dazu ist es wichtig, drei Dinge beim Lesen und beim Hören zu berücksichtigen. Voller Vertrauen zu hören, das regelmäßig zu machen und eine Bemühung zu unternehmen, dabei voll und ganz aufmerksam zu sein. Das ist die Zusammenfassung, die praktische Zusammenfassung, die wir brauchen, um den Pfad des Hörens oder den Pfad Krishna durch das Ohr zu sehen, Darshan zu nehmen. Sakshat Darshan. Direkten Darshan. Nicht nur im Traum, es gibt verschiedene Arten von Darshans. Im Traum gibt es Darshans, es gibt Spurtis, wo Krishna kurz erscheint, wie ein Blitz in einer dunklen Nacht uns wegweisend erscheint. Und es gibt den Sakshat, den direkten Darshan. So kann Krishna sich zum Beispiel durch das Hören durch Bhagavatam offenbaren. Probiert es mal. Als weitergehende Literatur empfehle ich euch ein ganz fantastisches Werk im Bhagavatam. Es ist allerdings nur in englischer Sprache enthalten. Unveiling His Lotus Feet heißt es. Das ist, wo ich täglich im Augenblick das Bhagavatam mit studiere. Ganz fantastisches Werk. Und natürlich für diejenigen, die gleich in die Lilas von Krishna gerne gehen möchten, Krishna Lilastava. Gibt aber noch ganz viel. Saradashini ist auch total hoch. Das ist der Kommentar von Vishwanath Chakravarti Thakur zum Bhagavatam. Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, wird gerade ein Kommentar zum gesamten Bhagavatam von Vishwanath Chakravarti Thakur übersetzt. Vom 1. bis zum 12. Kanto. Nektar. Ich glaube, da hat Bhagavati lange drauf gewartet. Wusstest du, dass es gerade ist in Vorbereitung? Bhanu Swami macht es. Ich meine, seine Übersetzungen sind manchmal, ich meine, sie sind schon, sagen wir mal so, er ist sehr schnell im Übersetzen, aber es ist schon besser, also es ist schon gut, dass es das gibt. Aber vielleicht, wenn er nicht so schnell wäre, würde es nie was werden. Würde er sich vielleicht auch gar nicht dran trauen, das zu übersetzen. Gut. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Hare Krishna. Und jetzt kann ich auch normal sprechen. Meine lieben Devotees und liebe Freunde, es ist wirklich so, wie ich sage, ich möchte so gerne ein Diener der Vaishnavas werden und den Devotees dienen. Und es gibt so viele Dinge, über die man sprechen kann. Und ich sehe einfach so, wisst ihr, wenn wir Dinge regelmäßig immer wieder tun, dann gibt es so einen Mechanismus im Geist, wo der Geist einfach abschaltet. Und ich finde, es ist das Schlimmste, wenn der Geist beim Chen oder bei spirituellen Themen abschaltet. Nicht? Der Geist sagt dann einfach, das habe ich schon. Zum Beispiel, wenn du im Zug fährst, ihr glaubt es nicht, im Zug kann ich am besten schlafen. Aber nicht am Anfang. Am Anfang tut mich dieses Rattern unglaublich irritieren. Dann aber, nach einer gewissen Zeit, schaltet der Geist ab. Das ist ein Selbstschutz. Und dann, so wie der Geist abschaltet, bin ich weg. Ich kann ja nicht so gut schlafen, weil mein Geist so aktiv ist. Und Zug. Und das ist eben, was der Geist auch macht beim Chanten oder beim Lesen oder wenn du immer das Gleiche machst. Heute hat mich Shyamananda in die edle Kunst des Laufens auch eingeweiht. Du kannst nicht immer nur so laufen, du musst auch seitwärts laufen. Richtig? Sonst ist der Body einfach so, du musst das brechen, diese Muster. Wenn du immer das Gleiche tust. Und wenn Leute immer das Gleiche tun, das hat eine unglaubliche Magie auf andere Leute. Ich habe das gemerkt in der Kirche, wo wir waren, dieser düsteren Kirche in, sag mal, Fatima. Ne? Da waren die Kirchenbänke, die haben wir dann weggeräumt. Und dann beim ersten Kirtan standen alle Devotis genau wie die Kirchenbänke waren. Ich habe das nicht geglaubt und haben sich nicht bewegt außerhalb des Energiefelds der Kirchenbänke, weil da sind da sind eben die Kirchler immer gewesen und haben von da gebetet. Das hat eine magische und diese gewohnheitsmäßigen Sachen haben eine magische, aber auch eine fesselnde Kraft. Das ist das Problem von Dingen, die du regelmäßig tust. Das fesselt dich auch. Und zur gleichen Zeit musst du aber Dinge regelmäßig tun. Aber du musst es regelmäßig tun auf eine, indem du das tust. Mit Vertrauen musst du das mal machen, abwechslungsweise und mit großer Bemühung. Sonst wirkt das nicht. Sonst du wirst gefesselt. Durch das Anyways, ich könnte da jetzt wahnsinnig esoterisch werden und dann würde ich niemals wieder eingeladen werden nach St. Gallen. Es sind bestimmte subtile Strukturen, die sich aufbauen, die hilfreich sind bis zu einem bestimmten Grade, aber über die du auch hinaus wachsen musst. Gut. Dankeschön. Was machen wir jetzt, Shyamananda?